Ja, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Schön, euch zu sehen. Danke. Ihr habt es wahrscheinlich von Oliver schon gehört, letzten Sonntag. Wir hatten ja Markus 4, ist ja unsere Predigtreihe, insgesamt Markus. Und ja, da sind natürlich vier Begebenheiten, unter anderem natürlich diese Begebenheit. Und da habt ihr letzten Sonntag schon was drüber gehört. Aber meine Predigt stand schon viel länger. Und jetzt werdet ihr einen etwas anderen Blickwinkel hören. Ich habe mir die Predigt nämlich angehört, weil ich dachte, oh wei, was kommt jetzt? Hoffentlich hat er nicht so dasselbe Thema genommen, aber da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Um zu wissen, was ein Anker ist und wozu man ihn braucht, und zu wissen, was er gut ist, da braucht man einen Sturm. Ich lese aus der Bibelstelle Markus 4, Vers 35 bis 41. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn mit im Boot, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhob sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ja, wer es also noch nicht weiß, ich glaube ja nicht, dass es einer nicht weiß, aber das ist zum Beispiel ein Anker. Es gibt viele Sorten, das ist ein kleiner Anker, Edelstahl, damit kann man ein Boot festhalten. Der Sturm im Leben, kennt ihr das? Meine Frau hat ja schon einiges darüber erzählt. Eben ist im Leben noch alles fein in Ordnung. Die Sonne scheint, fast. Wir sind zufrieden und alles sieht rosig aus. Jedoch mit einem Mal, meistens natürlich vollkommen unverhofft und plötzlich passiert es. Dunkle Wolken ziehen am Himmel auf und man denkt, was soll das denn jetzt? Die Waschmaschine geht mal wieder kaputt. Das Fahrrad wurde gerade gestohlen. Und auf dem Konto ist natürlich, wie es dazu passt, Ebbe. Der Arztbesuch ergibt, dass man ins Krankenhaus muss. Das sieht gar nicht gut aus. Und die Tochter erzählt, dass sie sich scheiden lässt, weil ihr Mann fremd geht. Das sind nur einige Möglichkeiten von unendlich vielen, die uns begegnen können im Leben. Da steht man dann da und fragt sich, wieso passiert sowas immer mir? Warum kann denn nicht einmal alles glatt gehen? Kümmert Gott sich eigentlich um meine Angelegenheiten? Oder bin ich ihm irgendwie egal? Sieht er mich überhaupt? Und diese Frage ist zutiefst verständlich und natürlich auch menschlich. Und mit dieser Frage stehen wir nicht alleine da. Genau diese Frage bewegt die Freunde von Jesu. Als sie mit Jesus im Boot sitzen und über den See Genezareth rudern, Sturm aufkommt, dunkle Wolken den Horizont verdunkeln und die Wellen über ihn zusammenschlagen. Da fragen sie sich, warum? Das kann doch alles jetzt nicht wahr sein. Jesus hatte ihnen doch den Auftrag gegeben, ins Boot zu steigen und loszufahren. Das hatten sie natürlich gemacht. Und nun saßen sie fest in diesem blöden Schlamassel. Warum lässt Gott sie denn auf den See fahren, wenn sich dort ein Sturm zusammenbraut? Warum lässt er sie ausgerechnet mitten auf dem See sein, wenn sich mannshohe Wellen auftürmen, die ihr Boot zum Kentern bringen können? Warum kümmert er sich nicht um seine Freunde? Warum nicht? Stürme sind keine Strafe. Also mich beruhigt das ungemein, diese Feststellung. Die 12 Hanseln, die mit Jesus unterwegs waren, die hat sich Jesus nämlich selbst ausgesucht. Die findet er so vertrauenswürdig, dass er sie ausbildet. Ein paar Jahre später sollen sie seine Gemeinde bauen. Es sind also Menschen, die Jesus gefallen haben müssen. Sonst hätte er sicherlich andere genommen. Und die kommen nun in einem Sturm, in schweres Wetter. Die kommen in diese total bescheidene Situation mitten auf dem See. Und im Text davor steht nichts, dass sie vielleicht irgendwelche Mist gebaut haben und Gott nun sauer auf sie ist und sagt, den werde ich meins auswischen. Nein, der Sturm ist keine Strafe Gottes. Das bedeutet wiederum, wenn wir in unserem Leben in Stürme geraten, dann sind das keine Strafen Gottes. Gott hat mit diesen Stürmen in unserem Leben etwas ganz anderes vor. Schläft Gott? Und doch, wenn man so mittendrin ist in so einem Sturm, wenn um uns herum alles zerbröselt und zerbricht, fragt man doch im ersten Augenblick, Herr, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Ist doch logisch, oder? Und so tun es auch die Freunde. Die schauen sich um nach Jesus, was er in dieser Situation macht. Und der pennt einfach. Total entrüstet und verständnislos wecken sie ihn. Meister, fragst du denn nicht danach, dass wir umkommen? Siehst du nicht, was draußen los ist? Wir würden vielleicht heute fragen, Jesus, interessiert es dich überhaupt nicht, dass wir alle gleich draufgehen? Vollkommen berechtigte Frage aus der Sicht der Freunde. Und ich bin froh, dass die Freunde diese Frage überhaupt stellen und dass die Bibel dabei so ehrlich ist. Sie stellt die Freunde nämlich nicht als erhabene Helden hin, die durch nichts zu erschüttern sind und die immer voller Glaubensstärke sind und natürlich alles verstehen, was Jesus tut. Die Bibel zeigt eben, dass auch diese Menschen, die mit Jesus schon etliches erlebt haben und durchgemacht haben, trotzdem zweifeln und nicht alles verstehen, was in ihrem Leben so passiert. Und auch die Freunde von Jesus, die ihn hautnah erlebt hatten, mit ihm unterwegs waren. Auch die fragen nach, Jesus, was soll das? Was passiert hier? Aber Jesus schläft sozusagen den Schlaf der Gerechten. Und das passt bei ihm ja ausnahmsweise mal wirklich, bei uns weniger. Der Wind brüllt und heult. Die Wellen tosen. Die Gischt klatscht einem ins Gesicht. Das Boot wackelt und Jesus schläft. Um also in so einer Situation schlafen zu können, könnte ich mir vorstellen, da muss man entweder abends kräftig gefeiert haben, vielleicht mit ein paar Pintchen Kappenberger Tröpfchen oder sonstigen Dingen, oder im Koma liegen, sonst kann keiner schlafen. Ist Jesus echt erschöpft von dem, was er in den Tagen zuvor getan hat, dass er das nicht mehr mitbekommt? So eigentlich kann ich mir das bei Jesus so gar nicht vorstellen. wenn Jesus geschafft war von all den Dingen, die er getan hat und wo er unterwegs war, da ist er nämlich nie schlafen gegangen. Das können wir nachlesen. Wenn er nämlich geschafft war, dann ist er beten gegangen und hat die Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht. Von daher ist der tiefe Schlaf, den Jesus da hatte, kein Erschöpfungsschlaf, sondern so ein schöner, friedlicher Schlaf in der Gewissheit, Gott passt schon auf, da kann noch gar nichts passieren. Er ist der Vater. So wie der Psalmbeter es im 4. Psalm sagt, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Vertrauen entsteht aus Erleben. Da Jesus dieses Vertrauen zu seinem Vater hat, kann er natürlich ruhig schlafen. Aber die Freunde, die hatten dieses Vertrauen nicht. Darum können sie auch nicht schlafen. Und voll Angst und Sorge wecken sie Jesus. Und als erstes, was macht Jesus? Er hilft ihnen natürlich. Wie ein Hund auf seinen Herrn hört, oder sagen wir mal zumindest hören sollte, so hören Wind und Wellen auf Jesus. Mit einem Mal sind sie weg. Es ist mucksmäuschenstill, die See ist glatt wie ein Kinderpopo. Danach redet er mit seinen Freunden und fragt sie, warum seid ihr so ängstlich? Was ist denn überhaupt los? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Diese Frage von Jesus gibt uns die Antwort auf die Frage, warum lässt Gott zu, dass es in meinem Leben und in deinem Leben zu stürmischen Zeiten kommt? Wenn Gott allein alles weiß und allmächtig ist, warum hält er da nicht alles von mir ab? Umgibt mich sozusagen mit seinem Schutzschild? Warum bewahrt er mich nicht vor den Stürmen des Lebens? Ich weiß, dass meine Antwort nicht alles Leid der Welt erklären wird. Ich weiß, dass es etliche Menschen gibt, die durch schwierige Situationen von Gott weggegangen sind. Aber ich weiß auch, dass für alle die, die in stürmischen Situationen nicht von Gott wegrennen, sondern ihn fragen, dass für diese die nachfolgende Antwort gilt. In den Stürmen unseres Lebens lernen wir, Gott zu vertrauen. Nur darin. Corrie ten Boom hat mal gesagt, um zu wissen, was ein Anker ist, braucht man einen Sturm. Und ich ergänze das noch. Und wie er funktioniert und ob er funktioniert. Bei meiner Segelprüfung zum Sportschiffer Küstenschein vor 15 Jahren war auch ein Ankermanöver Bestandteil der Prüfung. Ich hatte natürlich noch keine praktische Erfahrung mit dem Anker und war sehr nervös, ob der Anker hält. Hatte ich genug Kette abgelassen? Circa das 3- bis 5-fache der Wassertiefe. Hatte ich das richtige Manöver durchgeführt beim Ankersetzen? War der Untergrund richtig? Hatte ich genug Rückwärtsfahrt gemacht, damit die Kette gespannt wird, aber auch wieder nicht zu viel? Und so weiter. Am Ende, der Anker hielt, ausgeschwitzt. Aber mein Vertrauen in den Anker hielt sich in sehr bescheidenen Grenzen. Viel später, vor 2 Jahren, ankerten wir in einer Inselbucht vor Kroatien. Und im Laufe des Abends zog eine schwarze Wolkenfront auf und sie brachte Sturm, Starkregen und Gewitter. Mit Blitz und Donner. Schnell wurde der Anker kontrolliert, ehe es richtig losging. Und ich muss schon sagen, auf einem Segelboot mit einem Mast so an die 20 Meter Höhe, der sich so in den Himmel reckt bei Gewitter, da hat man schon gewaltig Schiss in der Buchse. Ich möchte nicht an Bord sein, wenn der Blitz durch den Mast ins Wasser fährt. Wir peilten ununterbrochen die Schiffslage, um festzustellen, ob der Anker hält. Gott sei Dank, er hielt aber es war eine extreme Herausforderung. Und bei jedem meiner Segelturns mit den verschiedensten Ankermanövern im Laufe der Jahre wuchs mein Vertrauen in den Anker und ich wurde gelassener. Das war die schwarze Wetterfront. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Es sah sehr beängstigend aus. Als es vorbei war, habe ich mehr als durchgeatmet. Aber nun hier in unserem Bibeltext reden wir nicht von einem menschlichen Anker, sondern wir reden von einem Anker, der wirklich zu 100% hält. Aber wie soll das Vertrauen auf Gott und auf Jesus wachsen, wenn wir nie ausprobieren, ihm zu vertrauen? Und nur weil andere was mit Gott erlebt haben, wächst nicht mein eigenes Vertrauen auf Gott. Vertrauen ist eine Sache, die aus Erfahrung erwächst, ausschließlich. Die Jungs im Boot waren mit Jesus schon ein Stück unterwegs und haben gesehen, wie andere große Dinge mit Jesus erlebt haben. Aber sie hatten noch kein persönliches Erlebnis mit ihm. Sie waren noch nie selbst herausgefordert. Sie selbst hatten am eigenen Leib noch nie richtig erfahren, wie Jesus wirkt. Deshalb ist ihr Vertrauen auf Jesus auch nicht sonderlich groß. Und deshalb, genau darum, schickt Gott sie in einen Sturm. Wenn wir uns mal kurz die geografische Situation am See Genezareth vergewärtigen, Jesus und seine Freunde befinden sich am Westufer des Sees. Und wenn ein Wind oder Sturm aufkommt, schützen die Berge vor diesem. Aber wenn man auf dem See rausfährt und aus dem Schutz der Berge herauskommt, dann geht es los. Genauso ist das bei uns. In dem Land, in dem wir leben, haben wir gewissermaßen den Schutz des Alltags vor dem Sturm des Lebens. Der ganz normale Durchschnittsdeutsche von heute war dem Hungertod nie wirklich nah, geschweige denn dem Verdursten. Und auch Erfrieren ist nur ein geringer Bruchteil der Bevölkerung ein Begriff. Unser Alltagssystem sind die Berge, die Stürme abhalten. Aber wie soll ich selbst erleben, dass Jesus sich um mich kümmert, wenn ich nie in eine Situation komme, wo ich seine Hilfe brauche? Wenn mein Boot immer sicher verteut am Ufer oder Bootsteg liegt, brauche ich den Anker nicht. Ich setze mich auf mein Boot und genieße den Sonnenuntergang. Erst wenn ich nicht ans Ufer kann, losgelöst vom sicheren Bootsteg und Sturm, werde ich erleben, wie ein Anker sicheren Halt geben kann. Und genau das passiert in einem Lebenssturm. Angst ist die Abwesenheit von Vertrauen, im Umkehrschluss. Die Angst und die Verzweiflung, die bei Freunden aufkommt, definiert Jesus als Abwesenheit von Vertrauen. Dieser Sturm war einfach mal nötig, damit die Freunde Vertrauen lernen. Damit sie auch später, wenn Jesus nicht mehr da ist als Person, ihm trotzdem vertrauen können. Sie durchleben sozusagen ein Vertrauensseminar. Weil sie was mit ihm erlebt haben, bildet sich Vertrauen. Stellt euch vor, ein Mensch aus dem Mittelalter käme bei uns zu Besuch. Und diesem Besuch würde man eine Freude machen wollen und man sagt, los komm, wir hauen uns jetzt mal richtig so schön den Bauch voll. Und der Mittelalter Mensch fragt, hast du denn überhaupt ein Zahlungsmittel, Gold, Silber oder sowas? Dann zeigen wir unseren Kontoauszug. Glaubt ihr mir, der zeigt uns einen Vogel. Und glaubt ganz sicher nicht, dass wir das bezahlen können. Mit was? Im Kontoauszug? Die paar Zahlen auf dem Stück Papier haben für ihn überhaupt keine Bedeutung. Erst wenn wir mit ihm zur Bank gehen und etwas abholen, was Klingendes, dann wird er es glauben. Geld abheben und mit diesem Essen kaufen, dann wird er erkennen, dass die Zahlen auf dem Papier etwas wert sind. Und Jesus
ist so wie eine Zahl auf dem Kontoauszug. Erst wenn wir ihn erleben, bekommt er Bedeutung. Die Berichte in der Bibel über Jesus, die sind gut zu lesen. Aber erst wenn wir sie selbst erlebt haben, dann werden sie praktisch und dann werden wir sie verstehen. Durch den Sturm erkennen Menschen Gott. Im Bibeltext gibt es noch einen Stolperstein. Der Sturm ist vorbei, die Wolken verziehen sich, die Gefahr ist gebannt. Und die Freunde im Boot, sie fürchten sich immer noch. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum fürchten die sich immer noch? Der Sturm ist vorbei. Das ist komisch. Die Antwort liegt in der Macht, die Jesus hat. Einen Aussätzigen zu heilen, hat auch der Prophet Elisa hinbekommen. Einen Toten lebendig gemacht, Elia. Aber dem Wind und dem Wellen zu befehligen, das ist was anderes. Sicher, Mose hat auch das Wasser geteilt, aber bei Jesus ist es mehr. Er tut nicht, was Gott ihm befohlen hat, nämlich den Stab übers Wasser halten, sondern er ist es selbst, der Wind und Wellen befiehlt, der die Vollmacht hat. Nach alttestamentarischem Verständnis sind Wind, Wellen persönliche Willensmächte, denen Gott befehlen kann. Das wissen die Leute wohl. Das heißt für sie, Gott steht höchstpersönlich in ihrem Boot. Und das macht ihnen dann doch erstmal schlotternde Knie. Aber wichtig ist die Tatsache, dass sie durch den Sturm Jesus erkennen. Sie erleben, wie mächtig Jesus war. Die stürmischen und vertrackten Situationen in unserem Leben will Gott dazu nutzen, damit wir ihn erkennen. Erkennen, wer er wirklich ist. Er will durch Stürme unsere Beziehung zu ihm festigen. Und Gott lässt zu, dass der Boden unter unseren Füßen manchmal zu schwanken scheint, damit unser Vertrauen an ihm wächst. Und Gott will der Anker in unserem Leben sein. Ein Anker, der wirklich hält und auf den wir vertrauen können. Und damit wir erleben, dass der Anker hält und dass es nicht bloße Theorie ist, gibt es in unserem Leben Stürme. Und durch diese schwierigen Situationen können wir lernen, uns auf diesen Anker zu verlassen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in den stürmischen Situationen in unserem Leben nicht vor Gott weglaufen, sondern ihn bestürmen, ihn fragen, warum, damit er uns zeigen kann, was er als Anker uns festhält. Und der Frieden Gottes, der alles Verstehen und alle Gedanken übersteigt, der wache über uns und unsere Gedanken und bewahre uns im Innersten, uns, der wir doch alle mit Jesus Christus verbunden sind, seine Kinder und er der Vater. Amen.